Mai 1979. David Booth steht auf einem weiten Feld und schaut in Richtung einer langen Startbahn eines großen Flughafens. Es ist ein sonniger Tag und ein Flugzeug ist gerade auf der Startbahn. David erkennt drei Turbinen an diesem Flugzeug, jeweils eine unter den Flügeln und eine oben, am hinteren Ende der Maschine. An der Seite und die ganze Länge des Flugzeugs entlang erkennt David drei Streifen in den Farben der US-amerikanischen Nationalflagge. Blau, weiß, rot. Es muss eine Maschine der American Airlines sein, denkt David. Dann beginnt das Flugzeug zu beschleunigen. Es wird immer schneller. Nach wenigen Sekunden auf dem Runway erreicht das Flugzeug die benötigte Geschwindigkeit und hebt ab. Aber David merkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Die Maschine sollte lauter sein, viel mehr Lärm machen. Immerhin ist David ganz nah dran. Warum ist die so leise? Und dann passiert etwas, das man eigentlich nur bei Flugshows zu sehen bekommen sollte. Das mächtige Flugzeug dreht sich nach rechts, immer weiter, bis es komplett auf dem Rücken liegt. Dann wendet sich die Nase der Maschine Richtung Boden und stürzt ab. David kann nicht glauben, was er sieht. Ein Meer aus gelben und roten Flammen steigt auf. Er spürt die Hitze des Infernos auf seinem Gesicht und er weiß, alle Insassen des Flugzeugs sind tot. Tränen laufen ihm über die Wangen, sein Herz klopft ihm bis zum Hals, seine Atmung wird schneller, bis David aufwacht. Es war ein Traum. Aber er kann nicht aufhören zu weinen. Eine Welle der Verzweiflung überkommt ihn. Er spürt ein Gewicht auf seiner Brust. Es war so real. Seine Frau, die von Davids Aufregung wach geworden ist, versucht ihn zu beruhigen. Es war nur ein Traum, sagt sie. Aber die Szenen des Absturzes verfolgen David den ganzen Tag. Er hat das Gefühl, dass das, was er in der Nacht durchlebt hat, mehr war als nur ein Traum. Was David zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: dieser Traum wird ihn noch lange verfolgen.
Ich habe das Gefühl, ohne jetzt wieder mich zu sehr beeinflussen zu lassen von allem, was ich gesehen habe bisher in meinem Leben, wenn es um so paranormale Geschichten geht oder so, dass er bestimmt das vorhersagen kann.
Phänomenal, paranormal. Parshad und Marc Augustat erzählen euch wahre Geschichten von unerklärlichen Ereignissen.
Herzlich willkommen bei Phänomenal Paranormal. Schön, dass du auch da bist, Parshad. Hallo.
Hallo, Marc. Hallo an alle zusammen, die gerade zuhören. Ich bin sehr gespannt auf eine Story, die Marc mir heute auftischen wird. Irgendwas Phänomenales, bestimmt auch ein bisschen paranormal oder ein bisschen sehr viel. Und wir reagieren zusammen drauf. Und unsere Aufgabe ist es natürlich nicht, jetzt herauszufinden, stimmt das? Wir sind keine Detektive im paranormalen Bereich. Aber wir versuchen zu gucken, also ist es ein bisschen glaubwürdig oder auch vielleicht nicht, oder hat Marc eine Story zu erzählen oder habe ich was zu erzählen, irgendwas, was damit verbunden ist, oder haben wir schon mal sowas gehört und so. Ich freue mich sehr.
Also sind auf jeden Fall niemals Stories, die ich mir ausgedacht habe, falls das gerade so ein bisschen durchklang. Ihr müsst nicht raten, ob das jetzt stimmt oder nicht, sondern es ist so passiert. Aber warum das so passiert ist, wer oder was dafür gesorgt hat, dass es so passiert ist, das bleibt dann für unsere Spekulation übrig. Und heute soll es nicht darum gehen, deine Flugangst zu nähren. Mhm. Du sollst gerne weiterfliegen können. Die allermeisten Flüge sind ja super safe. Hier in dieser Folge geht es eher so um Träume und Schlaf im weitesten Sinne vielleicht, und ich weiß das schon aus den anderen Folgen, dass das auch Themen sind, die dich zumindest beschäftigen, wo du extrem, auch das ein oder andere selber zu erzählen kannst, weil Schlaf oder die Träume, die können uns extrem verwirren, also mich zumindest.
Träume sind echt so eine Dimension, die wir niemals verstehen werden. Das ist doch richtig creepy, und es gibt ja bestimmt so Schlafstudien und Traumstudien, aber da sind immer noch so viele Fragezeichen dahinter. Wie kann der Kopf, obwohl du selbst komplett runtergefahren bist, was macht da etwas im Gehirn, das anfängt, in Anführungszeichen, zu träumen? Woher kommen diese Bilder? Woher?
Vielleicht finden wir ein paar Antworten. Auf jeden Fall werden aber auch neue Fragen aufgeworfen in dieser Folge. Also halt dich fest, schnall dich an. Los geht's! Es ist der 24. Mai 1979 und in Paul Williams Büro bei der US-amerikanischen Federal Aviation Administration, also dem Äquivalent zum Luftfahrtbundesamt, klingelt das Telefon. Er nimmt den Hörer ab und muss den Anrufenden erstmal beruhigen.
Langsam, langsam.
Am anderen Ende der Leitung ist der 23-jährige David Booth. Er ist ziemlich aufgeregt.
Sie haben was?
David erklärt dem FAA-Officer Williams, er müsse etwas tun, denn er habe seit 9 Tagen jede Nacht den gleichen Traum. Den Traum, dass eine American Airlines-Maschine mit 3 Triebwerken kurz nach dem Take-off abstürzt und in Flammen aufgeht. Aber, so David, es ist nicht wie andere Träume. Es wirkt echt so real, als würde er das Flugzeug immer und immer wieder im Fernsehen beobachten. Und noch wichtiger, es fühlt sich nicht an wie ein Traum, sondern eher wie eine Vorahnung, eine Vision. Paul Williams hört, wie verzweifelt der junge Anrufer ist und beschließt, ihm einfach mal zuzuhören. Sie telefonieren lange miteinander und der Beamte fragt nach Details zum Flugzeug, zur Umgebung, alles, was ihm und seinem Team einen Hinweis darauf geben könnte, wo und wann das Unglück im Traum von David Booth geschieht. Doch abgesehen von der Airline und den Hinweisen auf den Flugzeugtyp lassen sich kaum weitere Details ausmachen. Paul Williams ist zwar durchaus mitgenommen von Davids Erzählung, aber ohne genauere Informationen kann er nichts tun. Er kann ja nicht alle Flugzeuge der American Airlines auf unbestimmte Zeit aus dem Verkehr ziehen, aufgrund vermeintlicher Vorahnungen eines Mannes. Paschat, hast du denn schon mal was geträumt, was dann eingetreten ist? Oder kam vielleicht eine andere Person, also warst du in der Position dieses Officers, dass jemand auf dich zukam und meinte, ey Paschat, ich habe da was geträumt, du darfst nicht da und dahin gehen. Hattest du schon mal irgendwas in die Richtung erlebt?
Das nicht, aber ich hatte mal, oder ich habe bis heute noch, immer ab und an mal denselben Traum, seit Jahren. Mhm. Seitdem ich mir Träume merken kann, habe ich immer und immer wieder, sei es jetzt einmal im Monat oder einmal alle 3 Monate, den einen und denselben Traum. Und das, ich weiß bis heute nicht, ob das jetzt so eine Vorhersage ist, aber ich glaube eher nicht, weil mein Traum spielt sich im Mittelalter irgendwie ab, habe ich das Gefühl.
Okay.
Also sieht alles so, also musst dir vorstellen, das bin ich selbst und ich sehe mich selber aber in so einer POV-Sicht, weißt du? Also ich sehe meine Aha. Hände, wie sie arbeiten ja. etwas. Und ich bin immer in diesem Traum, an dem einen und demselben Schloss.
Okay.
Und es ist so ultra, so dunkelbraun, es hat so ganz viele, das ist so auch voll vermoost, also ganz viel Moos drumherum. Und das spielt sich alles auf so einem Marktplatz auch ab. Und links von mir ist dieses Schloss und ich bin gerade dabei, auf dem Marktplatz Brötchen zu backen. Aber halt mit so einem Holzding und so einem ganz mhm. altmodischen Kamin. Und mhm. ich habe so ein braun-grünes Gewand an. Also ich sehe ja nur den unteren mhm, Bereich okay. wegen dieser Point of View.
Ja.
Und ich sehe, also ich habe da auch so ein ganz mulmiges Gefühl, weil okay. hinter mir ein Mann ist, der mich die ganze Zeit beobachtet und mich auch anfassen will. Und immer wenn es kurz vor dieser Eskalation ist und das Ganze spielt sich tagsüber ab und der Marktplatz ist voll,
mhm.
Immer wenn es kurz vor dieser einen Eskalation ist oder vor diesem Zusammentreffen mit diesem Mann, dann wache ich auf und bin total nervös.
Mhm.
Und ich kann dir bis heute nicht sagen, was es ist. Es ist, ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, vielleicht hast du ja in deinem vorherigen Leben, wenn man an sowas glauben mag, mhm. mal etwas erlebt, wie so etwas oder es hat dich geprägt bis an dein Lebensende oder über die Leben hinaus. Und deswegen immer den einen und denselben Traum zu träumen, ist wirklich creepy. Aber dann noch wie David, 9 Tage am Stück, will ich mir nicht ausmalen, was für ein Salat das im Kopf sein muss.
Salat ist gut. Also wenn man dann so dicht dran ist an einem Flugzeugabsturz.
Ja.
Und er wacht ja auch schweißgebadet auf. Also das ist wirklich nichts
Schönes.
Das
ist sehr unangenehm, ja.
Und ich meine, wie schlecht muss man träumen, damit man wirklich bei so einer Flugaufsichtsbehörde anruft und sagt, Leute, ich habe so einen schlimmen Traum, ich muss euch das einfach mitteilen.
Das Krasse ist, wegen Vorhersagen, was sehr, sehr witzig ist, damals bei meiner ersten Beziehung.
Okay.
Ich habe meinen Freund damals 8 Monate vor meiner Mutter verheimlicht.
Oh.
Und da war ich selbst auch, ich war 23, so wie David, ich schwör's dir, keine Lüge. Und, weil ich wusste nicht, wie sie darauf reagieren wird, weil meine Mutter ist jetzt nicht so konservativ, war schon so ein Stück weit konservativ. Also auf jeden Fall konservativer als ich. So wirklich Weltenunterschied. Und sie kam irgendwann auf mich zu und sie hatte wirklich gar keine Ahnung, wer mein Ex-Freund war oder was für ein Landsmann er war oder ist.
Mhm.
Sie kommt zu mir aus dem Nix eines Morgens, Marc. So creepy. Ich habe Gänsehaut, wenn ich bis heute drüber rede. Kommt sie an den Frühstückstisch. Wir essen zusammen und sie sagt, du, ich habe da von jemandem geträumt. Ein Mann, mit dem du wirklich sehr, sehr engen Kontakt hast. Und er stand die ganze Zeit vor einer roten Nationalflagge. Und mein Ex-Freund war Albaner, du musst dir vorstellen.
Okay.
Du weißt ja, das ist ja eine rote Flagge mit einem Adler in der Mitte, weißt du? Und ich so, okay. Und sie meinte so, ja, und der ist auch fast ein bisschen größer als du, aber der, hast du gerade Kontakt mit jemandem? Und sie wusste wirklich von nichts. Und das, und ich dachte mir, okay, jede Mutter kann das so erahnen, wegen dem Mutterinstinkt, aber zu träumen von einer roten Nationalflagge und mein Ex-Freund steht davor, ist, also das ist weird. Also sie hatte wirklich überhaupt keinen Plan von ihm, null. Auch nicht über andere Familienmitglieder, nichts.
Aber später dann? Also jetzt will ich auch das Ende der Geschichte.
Ja, ich habe dann gesagt, Mama, ich muss dir was sagen.
Ah, okay.
Er ist Albaner. Das war sehr, sehr witzig. Ja, da war auch alles super. Ich habe keinen Ärger bekommen oder so. Ja. Aber es war so, ich hatte ja noch nie diese Situation zu sagen, Mama, ich habe jetzt einen Freund. Hatte ich ja, das war mein erster und letzter Freund. Ich hatte, deswegen war ich so nervös. So. Es war sehr, sehr witzig. Deswegen, ja, meine Geschichte ist ein bisschen schöner mit dem Vorhersagen. Aber bei David ist es wirklich eine Katastrophe.
Okay, also deine Mutter hat auch irgendwie so Fähigkeiten in die Richtung, aber bei David war es extrem. David Boof hat den gleichen Traum, 9 Nächte lang, aber dann in der 10. Nacht ist etwas anders. David hat zwar wieder den gleichen Traum, das Flugzeug hebt ab, dreht sich, stürzt ab, aber als er aufwacht, spürt David, dass etwas anders ist. Er fühlt, nein, er weiß, dass es das letzte Mal sein wird, dass er diesen Albtraum durchlebt. Und er hat das Gefühl, es ist soweit. Irgendetwas wird an diesem Tag passieren. Jetzt ist er natürlich ziemlich aufgewühlt, auch erleichtert, weil er sich sicher ist, dass der nächtliche Horror jetzt ein Ende hat. Aber er ist auch nervös, weil er jetzt nur noch darauf wartet, dass wirklich etwas Schreckliches passiert. Als er am Abend des gleichen Tages den Fernseher einschaltet, traut er seinen Augen kaum. Die Nummer 1 Story des Tages, ein Flugzeugabsturz. Flug 191. Der American Airlines ist Sekunden nach dem Takeoff auf einem stillgelegten Flugplatz neben dem O'Hare Flughafen in Chicago abgestürzt. Das linke Triebwerk war abgefallen. Alle 273 Insassen kamen ums Leben.
Ach du meine Güte.
Und David Boof ist überzeugt, das, was er geträumt hat, war eine Vorahnung. Eine Vorahnung, die sich jetzt auf tragische Weise bewahrheitet hat. Als der Flughafenmitarbeiter Paul Williams vom Unglück erfährt, ist auch er fassungslos. Denn einige der Details, von denen ihm David Boof am Tag zuvor am Telefon berichtet hat, treffen unheimlich genau auf diesen Absturz von Flug 191 zu. In einem Interview für die britische Fernsehsendung World of Strange Powers sagt Paul Williams später:
Die Fluggesellschaft war richtig. Das zur Seite gekippte Flugzeug war, wie David es beschrieben hatte, eine große Maschine mit einer Turbine am Heck, wie es auch die abgestürzte DC-10 hatte. Das Flugzeug machte nicht die richtigen Geräusche. Auch das hat David mir gegenüber am 24. Mai beschrieben. Der vielleicht bemerkenswerteste Zufall der ganzen Sache war die Ähnlichkeit zum Manöver, das das Flugzeug machte. Es ist ein sehr ungewöhnliches Manöver für ein Flugzeug, das kurz davor ist abzustürzen. Wenn eine Maschine abstürzt, dann meistens mit den Flügeln horizontal zum Boden. Meistens fliegen Flugzeuge in irgendein Hindernis und es kommt zu einem Zusammenstoß in der Luft. Das von David beschriebene Manöver hingegen war sehr ungewöhnlich. Ich würde sagen, es ist das einzige Mal, dass ich gehört habe, dass ein Flugzeug dieser Größe auf diese Art und Weise abstürzt.
Das ist crazy.
Ich bin ja totaler Fan oder ich glaube total an Zufälle. Ne? Ich glaube, rein statistisch passieren irgendwann immer Sachen, wo irgendwie alles zusammenpasst. Aber wenn selbst dieser Flugbeamte sagt, kein anderes Flugzeug ist so abgestürzt, nur dieses Mal und genau das hat David Boof vorher gesehen oder zumindest denkt er das, dann ist es schon wirklich heftig, finde ich.
Und dann fragt man sich so, wie Und vor allem, warum er? Weißt du? So, warum wurde er auserwählt von was weiß auch immer ich? Also, keine Ahnung. Universum, wenn man glauben mag, Gott, wenn man glauben mag, paranormale Dingskräfte. Warum David? Mich interessiert jetzt wahnsinnig das Leben von David. Und zwar richtig krass.
Ja, wir werden darauf zurückkommen, später in dieser Folge. Denn das ist durchaus wichtig und vielleicht ein Erklärungsansatz, was in seinem vorherigen Leben passiert ist. Also nicht in dem vorherigen Leben, das er vor diesem Leben geführt hat, sondern in seinem jetzigen Leben natürlich.
Ah, okay, verstehe.
Also es gibt auch wirklich Fotos von Augenzeugen, die zeigen, wie die Maschine kurz nach dem Abheben sich auf die Seite dreht, in der Luft liegt und dann mit der Schnauze nach unten abstürzt. Auf dem zweiten Foto des Augenzeugen ist eine riesige Rauchwolke zu sehen. Aber David Booths Träume sind nicht das einzige schicksalhafte Ereignis im Zusammenhang mit dem Absturz des Fluges 191. Eine Passagierin, die kurzfristig entschieden hat, den geplanten Flug doch nicht zu nehmen, berichtete später, dass sie sich nicht nur krank fühlte, sondern auch ein richtig, richtig komisches Gefühl hatte. Und noch eine andere Sache. Eine Insassin, die beim Unglück ums Leben kam, war eine Schriftstellerin. Und auf Seite 191 ihres Buches schrieb sie ausführlich über ihre Flugangst. Und ja, das beschäftigt natürlich viele, auch AutorInnen. Aber genau auf Seite 191, also die Nummer des Fluges?
Ach du Scheiße, das ist nicht wahr. Das ist wirklich nicht wahr.
Also es gibt ein paar Indizien dafür, dass, was heißt Indizien, aber es gibt ein paar Hinweise, dass dieser Flug wirklich von Unglück überschattet war.
Verflucht war, wirklich. Also.
Klar ist, dass es ein paar Personen gab, die dem Unglück durch Zufall, Glück oder Schicksal entgingen. Denn der Pilot zum Beispiel, der die Maschine eigentlich hätte fliegen sollen, der tauschte kurzfristig mit seinem Kollegen Walter Lux, der bei der Katastrophe ums Leben kam. Der war nämlich nur eingesprungen. Eigentlich hatte der schon Dienstschluss gehabt.
Woher kommen die Träume denn? Wovon träumen wir? Das ist einfach eine ganz große Überschneidung zwischen Tag und Wach, also zwischen dem Wachleben und dem Traumleben.
Wir haben hier Katharina Lüth. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Osnabrück und promoviert zum Thema Traumforschung. Sie sagt, Träume sind für unser Gehirn auch Erfahrungen. Denn die Gehirnaktivität, die stattfindet, wenn wir träumen, ist der Aktivität, die in unserem Wachleben auftritt, sehr, sehr ähnlich.
Deswegen sind Träume schon näher dran an der echten Erfahrung als an Vorstellungskraft, weil im Gehirn auch tatsächlich Sachen passieren, die auch passieren, wenn wir wach sind und diese Sache erleben.
Ich finde das auch sehr faszinierend, dass Träume, was die Hirnaktivität angeht, näher an dem sind, was wir schon erlebt haben, als an reiner Fantasie. Aber dagegen spricht da zum Beispiel dein Traum aus dem Mittelalter.
Voll.
Aber natürlich hast du halt Filme gesehen, Bücher gelesen, stellst dir das Mittelalter vor. Und es ist ja eine Erfahrung, auch wenn die medial vermittelt wurde, meinetwegen. Aber deswegen widerspricht es da erstmal dem, dass eine Sache da in den Träumen vorkommt, die so noch gar nicht passiert ist.
Aber Träume sind auch manchmal so, also ich habe das Gefühl, dass wenn ich mich jetzt, hört sich jetzt ein bisschen doof an der Stelle bei dem ernsten Thema, aber wenn ich jetzt mich ultra lange beschäftige mit meinem neuen K-Pop-Crush, dann träume ich von ihm dann direkt danach instant. Also Träume sind auch schon beeinflussbar.
Genau, und das sagt sie ja auch. Träume sind mehr Erfahrungen als eine reine Fantasie.
Ich dachte, Träume sind Ursprung oder der Ursprung der Träume sind Fantasie.
Ja, dachte ich zum Beispiel auch, weil die Träume bei mir auch immer ultra verwirrend sind. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die Personen, die da vorkommen, die habe ich meistens auch schon gesehen. Sie werden halt nur so neu durcheinander gewürfelt oder die Lebenssituation und werden so übertrieben dargestellt und halt so komisch.
Wusstest du, das wird mir schon unendlich tausendmal gesagt oder in irgendeine Timeline von irgendeinem Social-Media-Kanal hingespült. Wenn du von einer Person träumst, die du nicht kennst, aber du hast ihr Gesicht gesehen und kannst sie auch am nächsten Morgen zeichnen, dann hast du diese Person schon mal in deinem Leben irgendwo mal gesehen. Mhm. Also es ist nicht so, also unser Gehirn soll angeblich nicht dazu in der Lage sein, irgendein Gesicht von selbst zusammenzubasteln. Es ist irgendeine Person, die dir mal random in der Stadt vor Jahren oder gestern oder vor tausenden von Jahren mal begegnet ist. Also tausenden von Jahren jetzt nicht, aber in diesem Leben auf jeden Fall.
Ja, okay.
Und das ist mir auch aufgefallen. Und wenn ich dann von einer Person träume, die ich nicht gesehen habe, dann träume ich immer nur so bis zu den Schultern. Und dann ist das Gesicht so geblurrt oder das ist so ein schwarzer Nebel. Aha. Ich glaube, ich habe echt abgefahrene Träume, fällt mir jetzt gerade auf an der Stelle.
Okay, das klingt wirklich gruselig. Also, aber das ist voll spannend für mich, weil ich hätte gesagt, dass ich immer von Leuten träume, die ich noch nie gesehen habe. Aber das kann ja dann anscheinend gar nicht sein. Also hier in diesem Fall ist es aber, also es geht nicht um ein Gesicht, sondern um eine Art des Absturzes, die sonst nicht vorkommt.
Genau,
die kann er eigentlich nicht irgendwo gesehen haben.
Das ist ja das ganz, ganz Gruselige an der Sache, ja.
Aber Katharina Lüth meint, dass David Booth seine Träume als extrem real empfunden hat. Ja, das ist erstmal nicht so außergewöhnlich.
Träume fühlen sich einfach so real an, weil wir in dem Moment, wo wir da schlafen und träumen und nicht wissen, dass wir träumen, sondern wir bemerken ja nicht, dass das, was wir gerade träumen, nicht wirklich passiert. Es sei denn, wir haben einen Klartraum. Im Klartraum wissen wir, in welchem Zustand wir gerade sind, nämlich dass wir träumen und eigentlich schlafend im Bett liegen. Aber in den normalen Träumen, die meisten von uns so jede Nacht haben, erfahren wir ja einfach was sich erstmal real anfühlt. Und erst im Moment des Aufwachens haben wir die Einsicht, dass es nicht wirklich passiert ist.
Paschat, du bist für mich so eine Kandidatin für Klarträumen.
Ich check schon in einem Traum, dass es ein Traum ist,
ja?
Aber mit dem Wissen macht es dann unfassbar Spaß zu träumen. Also es macht wirklich ganz, ganz großen Spaß. Also es ist wie, als würde ich jetzt in so einem Videospiel sein und dann mache ich auch erst recht wirklich alles, was ich dann will. Also was auch vielleicht nicht gesetzlich erlaubt ist, wie zum Beispiel irgendwo einbrechen und so. Ich träume von der Crazy Party Nacht mit meinen Leuten und dann habe ich auch schon gecheckt, das ist ein Traum und ich war so, ey Jungs, kommt, lass in diesen Kiosk einbrechen und so. Also würde ich jetzt nicht machen in diesem Leben, macht man auch nicht, ich weiß, aber mit dem Traum macht es halt Spaß, weil keiner wird auch verletzt, keine Sorge, aber es macht wirklich unglaublich viel Spaß.
Wie hast du das gelernt? Hast du das trainiert? Ist das einfach passiert?
Ich habe irgendwie das Gefühl, das liegt echt an meinen Genen, weil meine Familie ist sehr, sehr kreativ und wir haben alle wirklich eine unfassbar große Vorstellungskraft und ultra viel Fantasie und das hat über die Jahre bei ganz vielen Familienmitgliedern abgenommen, aber wegen meinem Job und allem, was ich gerade mache, ist es nur noch stärker geworden.
Ja, Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht, dass du das auch kannst, aber davon hören wir bestimmt in den kommenden Folgen dann auch nochmal mehr. Also laut Katharina Lüth sagt ein Traum, auch wenn es ein Klartraum ist, aber noch lange nichts darüber aus, ob etwas im echten Leben passieren wird oder nicht. Das Problem in unserem Fall des Flugzeugabsturzes sieht Katharina Lüth darin, dass David Booth nach seinen sehr lebhaften und traumatischen Albträumen einen Fehlschluss zieht. Nämlich?
Zu sagen, das war kein Traum, das war eine Warnung aus der Zukunft. Also das ist, glaube ich, das ist nicht möglich. Also ich kenne es natürlich auch selber zum Beispiel, dass ich von jemandem träume, und im Traum ging es vielleicht dieser Person nicht gut und dann rufe ich die Person schon mal an und frage, hey, ich habe von dir geträumt, wie geht's dir? Das heißt aber nicht, dass ich, also dann habe ich aber einfach nur die Motivation durch meinen Traum bekommen, diese Person mal wieder anzurufen. Das ist dann jetzt keine Vorahnung oder irgendwie sowas.
Also da muss ich ein bisschen widersprechen jetzt mit einer persönlichen Erfahrung, die ich wirklich erlebt habe. Und ich weiß, ich erzähle sehr, sehr viele Geschichten, aber ich habe das alles erlebt. Ich schwöre auf alles, was ich liebe auf dieser Welt.
Schieß los.
Als mein Ex-Freund mir damals fremdgegangen ist und ich nichts davon wusste, hatte ich einen sehr, sehr schrecklichen Traum. Und es war wie eine Art Warnung. Ich lag in diesem Traum mit ihm in unserem Bett und wir haben geschlafen. Und ich wurde wach, weil irgendwie ich ein Geräusch von einem Klimpern gehört habe, was immer lauter wurde und aggressiver wurde. Und dann habe ich halt in dem Traum, bin ich halt aufgestanden und habe halt unterm Bett geschaut und da lagen unfassbar viele Glasscherben. Ganz, ganz viele Glasscherben. Und es wurden immer mehr Glasscherben. Und auf einmal kam da Wasser und mein Ex-Freund hat dann in meinem Traum weitergeschlafen und ich habe nur Geräusche gehört von ganz, ganz viel zerbrochenem Glas und es wurde immer mehr Glas und auf einmal hat sich der Raum gefüllt mit Wasser und auf einmal war der Raum überschwemmt mit Wasser und Glasscherben und dann habe ich irgendwie die Stimme von meiner Mutter gehört gehabt und ihren Kopf gesehen von dem Fenster aus, wie sie meinte, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Ich so, ja, aber er schläft. Nein, komm raus, du musst hier weg, du musst hier weg. Und ein paar Wochen später hat sich dann tatsächlich das alles bestätigt, dass er mir fremdgegangen ist. Zu dieser Zeit, als ich auch diesen Albtraum hatte. Und dieser Albtraum ging mir nicht aus dem Kopf. Und das war für mich einfach eine Warnung. Es war für mich eine Warnung. Deswegen muss ich da mit einer persönlichen Story da der Theorie oder dieser These widersprechen.
Aber ganz kurz noch, also wo hast du da jetzt die Verbindung gezogen?
Dass er fremdgeht mit der Tasche? Weißt du, was ich auch mache manchmal? Lach dich jetzt aus. Aber ich gehe auf so bestimmte Internetseiten und schaue bei Traumdeuter, was so. Das zu bedeuten hat. Und ich habe diesen Traum irgendwie irgendwo eingegeben und da gibt es auch voll die verschiedenen Seiten von wegen, ja, es gibt da eine Seite, die unterscheidet tatsächlich zwischen europäischer Traumdeutung und arabischer Traumdeutung. Und okay. Ich habe mal einfach mal so ein bisschen geguckt, oder auch persischer oder indischer. Es gibt so wirklich so Seiten.
Welche hast du genommen?
Ich guck, was persische, okay. Arabisch-persisch. Hab so geschaut gehabt, was zerbrochenes Glas bedeutet, ja. Und dieses Schreien. Und dann kam irgendwas raus, wirklich mit gebrochener Liebe. Und ich hatte noch nie so einen krassen Traum gehabt. Hm. Und dann noch mit meiner Mutter und dann.
Die ist immer dabei.
War das,
ne?
Tatsächlich. Ja, die ist immer dabei. Beste Frau. Shoutouts an meine Mom. Aber Marc, das war wirklich. Ich habe es dann auch meinen Mädels gesagt und die meinten, das war wirklich eine Warnung. Ich sage, ja, aber wer kann mir das erklären?
Aber wichtig dafür wäre, glaube ich, für mich zu wissen, als du aufgewacht bist, hattest du da das als Warnung empfunden oder da direkt nachgeschaut im Internet oder erst als es dann rausgekommen ist, hast du da erst die Connection gezogen?
Ich habe direkt am selben Tag nachgeschaut.
Okay. Und dann hast du ihn zur Rede gestellt, oder wie?
Nein.
Okay.
Ich habe mit meiner Mama drüber geredet und mit meinen Mädels. Ja. Und dann haben diese Bauchschmerzen immer mehr zugenommen.
Okay.
Und dann habe ich halt einfach mal, dann habe ich das Wochen später herausgefunden, dass das halt passiert ist, dass er mir fremdgegangen ist. Mhm. Und habe so nachgedacht und die Chatverläufe gesehen und dann ist mir eingefallen, ich hatte genau zu diesem Zeitpunkt auch diesen Traum.
Gut, das ist vielleicht für mich, sorry, aber eher so ein Beispiel für einen großen Zufall. Also das ist halt, ich meine,
ja, kann auch sein.
Träume hat man halt ständig.
Aber ich gebe dir da recht, vielleicht war es auch einfach dieser Urinstinkt in mir, der da gesprochen hat. Kann ja auch sein.
Wir hören nochmal weiter, was Katharina Lüth dazu Schlaues zum Thema beizutragen hat. Und zwar gibt sie zu, dass sich Träume ja wie eine Vorahnung oder ein Blick in die Zukunft anfühlen können. Sie sagt aber trotzdem, dass sich die Person täuscht, die daran glaubt, dass das, was sie geträumt hat, in der Zukunft passieren wird.
Die irrt sich einfach deswegen, weil sie nicht mit einbezogen hat, dass sie sich im Wachleben schon Gedanken über dieses Event gemacht hat und deswegen davon träumt. Also wenn jetzt zum Beispiel, angenommen du träumst, dass du schwanger bist und dann bist du vielleicht wirklich eine Woche später schwanger, dann liegt das nicht daran, dass du geträumt hast, dass du schwanger wirst, sondern dass du dich im Wachleben auch mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Und dann, wenn man sich mit einem Thema im Wachleben auseinandersetzt, kommt das irgendwann ganz automatisch auch in den Träumen vor.
Wenn wir jetzt in die Vergangenheit von David Booth gucken, da finden wir aber durchaus auch was wir als Erklärung nehmen können. Denn das ist durchaus möglich, dass er sich auch im Alter von 23 Jahren, als das American Airlines Unglück passierte, schon vorher mit Flugzeugunglücken auseinandergesetzt hat. Denn wenn wir in der Geschichte noch weitere 8 Jahre zurückspulen, dann kommen wir bei einem Ereignis an, das David Booth bestimmt noch länger beschäftigt hat. Es ist das Jahr 1969. David Booth ist gerade einmal 14 und beschließt eines Tages nicht zur Schule zu gehen. Stattdessen fährt er zum nächstgelegenen Flughafen. Es ist der Flughafen von Cincinnati. Und hat einen Plan. Er will ein Flugzeug kidnappen und damit nach Schweden reisen. Alles klar.
Okay.
Am Flughafen angekommen, schafft er es tatsächlich, einer 18-Jährigen ein Messer an die Kehle zu halten. Der jungen Frau wird nichts passieren, wenn die FlughafenmitarbeiterInnen ihn ein Flugzeug boarden lassen, sagt er. Er schafft es, mitsamt seiner Geisel eine Maschine zu boarden. Daran angekommen, verlangt er, nach Schweden geflogen zu werden. Doch dann stürmt die Polizei das Flugzeug und hält den Jungen davon ab, irgendjemanden weiteren Schaden zuzufügen. Zwar ist David Booth in dieser Geschichte selbst der Täter, trotzdem können sich solche Erfahrungen traumatisch auf die handelnde Person auswirken, vor allem, weil seine Handlungen sich intensiv auf seine weitere Jugend auswirken. Seine Eltern wenden sich von ihm ab und stempeln ihn als geisteskrank ab. Er kommt in ein Heim für gefährdete Jugendliche. Auch er selbst beschreibt sich später als verwirrtes, verkorkstes Kind.
Das würde auf jeden Fall erklären, dass er solche posttraumatischen Albträume vielleicht hatte. Also wenn jemand immer wieder dasselbe träumt, und er hat ja, ich glaube, 10 Nächte lang dasselbe geträumt, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass die Person posttraumatische Albträume hat, also eine posttraumatische Belastungsstörung hat und ein Erlebnis, was noch nicht verarbeitet ist, sich in Form von Rückblenden immer wieder im Traum einem so aufdrängt.
Nein, 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 nein. Ich bin da nicht mehr bei ihr. Ich habe da eine ganz andere Sache.
Sie hat ja auch recht, wenn sie sagt, man müsse doch bedenken, dass alle Menschen jede Nacht träumen.
Und so passiert das automatisch. Also wenn wir jetzt alle Menschen auf der ganzen Welt zusammennehmen und alle träumen irgendwas, dann ist es ganz logisch, dass da auch einige Sachen dabei sind, die dann danach auch so eintreten. Einfach weil da eine Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn ganz viele Leute etwas träumen, dass irgendwas davon auch wahr wird.
Ich bin raus zu sagen, ja, aber es ist doch bestimmt so, ist doch bestimmt Zufall, wenn alle Menschen so, natürlich passiert es auf der anderen Seite der Welt genau dasselbe. Nein, 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 nein. Weil er hat genau so krass es beschrieben, wie das Flugzeug abstürzt.
Ja, Pascha, wir haben dich hier, damit du weiter...
Bin sauer.
Ja, damit du sauer sein kannst, damit du deine Meinung reinbringen kannst und deine Erlebnisse auch aus deinem ganzen Leben und deinem Umfeld. Aber natürlich brauchen wir auch die Stimme der Wissenschaft, um Träume irgendwie erklären zu können, ne? Aber ja, na, guck mal, sie räumt auch
aber Marc,
ein, sie räumt auch ein, dass das echt wirklich ein großer Zufall ist. Also, dass David Booth seinen Traum genau in den 10 Nächten vor dem Unglück hatte. Schließlich hätte es genauso gut sein können, dass er noch viel länger, vielleicht sogar mehrere Jahre den gleichen Albtraum hat.
Und auch dann würde der Zeitungsartikel hinterher sagen, boah, krass, der Zeitpunkt war jetzt was ganz Besonderes. Und es hätte auch sein können, dass er nur eine Nacht davon träumt und dann passiert dieser Flugzeugabsturz. Und auch dann hätte die Zeitung hinterher gesagt, boah krass, das war eine Warnung aus der Zukunft. Weil er hat ja nicht den Zeitpunkt vorhergesagt und er hat auch nicht den Ort vorhergesagt. Und die Airline, American Airlines vorherzusagen, ist nicht sonderlich schwer, weil es einfach die größte Airline der Welt ist.
Ich bin so sauer gerade. Nichts gegen sie, ich kenne sie nicht, sie ist bestimmt eine tolle Frau, also I love you, ne? Also falls du es hörst, I love you very much und so. May God bless you and your health und so, aber also wieso auf Englisch überhaupt gerade, aber bitte, das ist doch, also sorry, dass David Booth nicht gerade Flughafen, Name des Flugzeugs, Maschine, Modell, Baujahr, sagen konnte. Sorry, tut
nein,
mir leid.
Das konnte er alles gar nicht sagen.
Nee, aber er hat doch
jetzt hast
alles
du dich reingesteigert.
Andere. Ja, er hat doch alles andere.
Er hat den
gesagt.
Ablauf und bestimmte Details hat er vorhergesehen, aber wusste nicht, auf welchem Flugplatz. Und auch jetzt keine konkreten Details. Und er hat selber schon ein Ding weg mit Flugzeugen.
Ja, okay, das war echt wirklich ein bisschen. Mit 14 hat er das gemacht, ne? Mit 14?
Ja.
Ja, das ist also.
Amerika.
Das ist jetzt also schon wieder anders, ne? Aber. Also ich glaube, also ich sag's jetzt, was ich denke.
Ja. Tja, also Katharina Lüth, die ist auch von diesen spezifischen Details wenig beeindruckt.
Warum?
Da haben einfach manche Menschen mehr Traumerinnerungen als andere, aber dass jemand sich viel an Details erinnert, ist erstmal gar nichts Außergewöhnliches. Und das, was auch nicht außergewöhnlich ist, ist, dass es im Nachhinein zusammenpasst. Also im Nachhinein wurde dann gesagt, okay, das war der Flughafen Chicago. Und im Nachhinein hat er dann gesagt, ja, das passt, das war ein großes, langes Startfeld. Aber welcher Flughafen hat denn kein großes, langes Startfeld? Und Flughäfen sehen einfach ähnlich aus. Da sind solche Türme, da sind solche Lichter, da sind Start- und Landebahnen, da ist ein Gebäude. Natürlich passt das dann im Nachhinein zusammen.
Aber wie sieht's aus mit dem Hauptdetail, das auch Paul Williams von der Federal Aviation Administration erstaunt hat, nämlich dass David Booth das spezifische Manöver, also die Drehung des Flugzeugs in der Luft, richtig beschrieben hat.
Ja, soll sie jetzt mal erklären, bitte, bitte.
Ich glaube, das kann man auch einfach dadurch erklären, dass Bilder, die man so sieht, wenn ich mir jetzt eine kleine Videosequenz im Internet angucke von einem Flugzeug, was abstürzt, dann dreht sich das auch. Der hat also das, was er kannte, erwartet.
Katharina Lüth sagt, wir tendieren dazu, Zufälle zu überinterpretieren und ihnen mehr Bedeutung beizumessen, als sie eigentlich verdient hätten.
Ich bin neulich zum Bäcker gegangen, habe an meine Freundin gedacht und habe dann genau diese Freundin in der Bäckerschlange vor mir getroffen und dachte, verrückt, das ist ja total witzig, großer Zufall, ist ja was Besonderes gerade, dass ich genau an diese Freundin gedacht habe und dann treffe ich sie in der Bäckerschlange. Es ist aber nichts Besonderes. Es hat nichts damit zu tun, dass ich vorher an sie gedacht habe. Ich habe sie nicht deswegen beim Bäcker getroffen, sondern diesen Moment speichere ich einfach ab, weil das war eine lustige, besondere Erfahrung. Und wenn ich jeden anderen Morgen zum Bäcker gehe und nicht diese Freundin treffe oder nicht die Person, an die ich gerade gedacht habe, sondern irgendjemanden in der Bäckerschlange, den ich nicht kenne, sehe irgendeine fremde Person, das speichere ich dann ja einfach nicht ab als besonderes, herausragendes Erlebnis. Und deswegen ist das einfach so ein Beispiel, was einem so markant in Erinnerung bleibt, ist aber statistisch gesehen quasi ganz normal, dass es auftritt.
Also.
Einfach weil die anderen, die normalen, uninteressanten Beispiele uns nicht in Erinnerung bleiben.
Das jetzt zu vergleichen mit dem, was David Booth da gesehen hat und geträumt hat, ist crazy. Ist wirklich crazy. Also ich bin gerade richtig sauer. Nicht auf sie, aber auf das, was sie gesagt hat und so, wie sie denkt. Okay, ich will ihr nicht zu nahe treten, sie soll denken, was sie will, so bei dem Thema.
Das ist
aber
die wissenschaftliche Perspektive.
Nein, die Wissenschaft hat da meiner Meinung nach in diesem Falle zum ersten Mal nichts zu suchen. Nicht Unrecht, aber nichts zu suchen. Ich glaube.
Okay.
Bisschen Ruhe, bitte. Ich glaube einfach, dass er wegen dem, was er gemacht hat, vom Universum eine Chance bekommen hat, sein Karma zu säubern mit dem, was er gesehen hat im Traum. Das ist das.
Ja,
das ist, jetzt kommt diese spirituelle Seite aus mir raus, die normalerweise jeden Tag auch von der Wissenschaft und von so Leuten wie unserer Freundin hier gerade.
Katharina Lüth.
Ja, ich küsse ihr Herz, Katharina. Das normalerweise auch von ihr immer so runtergeschraubt wird. Aber ich glaube, er hatte die Chance, sein Karma zu säubern und hat das vom Universum geschenkt bekommen. Das war.
Sehr schmerzhaft.
Ja, sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Ja.
Und erfolglos.
Erfolglos leider. Guck mal, das Leben ist doch, das Leben ist doch so schön. Und auf dieser Welt, wir haben alle einen Herzschlag. Das ist doch schon mal richtig krass. Ja, Biologie hin oder her und keine Ahnung, wie die Welt entstanden ist. Da streiten sich immer noch die Geister und die Menschen drum und keine Ahnung was. Aber es ist doch, guck dir das noch mal an. Wir schweben irgendwo auf einem Riesenball auf diesem Universum, okay? Und irgendwie sind über uns Sterne. Und da ist noch so ein Mond, okay? Und wir versuchen mit Robotern und irgendwelchen anderen Satellitenschüsseln da drüber zu fliegen und drüber zu fliegen. Irgendwann verlieren wir den Empfang. Und es ist doch alles total unerklärlich. Wieso müssen wir dann unbedingt für unerklärliche Dinge anfangen zu entromantisieren? Weil die Wissenschaft ist zwar cool und die Wissenschaft hat oft recht, ja, aber da, wo die Wissenschaft aufhört, sagt man, ja, das ist dann ein Zufall. Nein, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Gibt's nicht. Gibt's schon, aber das gibt's nicht. In so einem krassen Falle gibt's es nicht.
Also, Paschat, ich werde auf jeden Fall dir nie wieder mit dem Thema Zufall kommen.
Es gibt's nicht. Doch, es gibt's, ja. Also, guck mal, ich muss dir eine lustige Sache. Geht ganz kurz. Ich stand jahrelang auf jemandem. Wirklich, ich stand jahrelang auf einen sehr, sehr tollen Mann. Ein Türke. Und ich esse letztens so Oliven und hab halt random irgendeine Olivenmarke ausgesucht, irgendwas vom Supermarkt da so genommen. Und ich esse diese Oliven und ich bin mit der Packung fast fertig und ich guck so auf diese Verpackung und da steht tatsächlich sein Nachname. Sag mir, das ist Zufall. Die Marke heißt so, also hat den Nachnamen von ihm. Also das, die Olivenmarke heißt wie sein Nachname. Das ist doch, also, ist es Zufall, Marc? Es ist kein Zufall.
Okay,
sorry.
Aber ich fand deine Theorie irgendwie ganz einleuchtend. Vielleicht kannst du bis zur nächsten Folge noch ein paar wissenschaftliche Beweise hier vortragen, so wie Katharina Lüth. Auch sie gibt ja zu, dass Träume nicht völlig bedeutungslos sind, denn wenn man sich da irgendwie was mit rausnimmt und dann im realen Leben dann irgendwie was ändert, dann muss man das auch nicht abstreiten oder als Hokuspokus abtun, sondern genau, sie sagt auch, die Träume können uns durchaus den Weg so ein bisschen leiten. Aber sie würde das nicht überstrapazieren. Wir sehen das anders. Und damit würde ich sagen, können wir uns vielleicht verabschieden an dieser Stelle und den Raum offen lassen für Spekulationen. Wir wünschen David Booth alles Gute und hoffen, dass er damit sein Karma irgendwie aufbessern konnte. Ich finde die Theorie irgendwie sweet. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich auf deine Ansichten, Paschat, auf deine Träume, deine Interpretationen, auf die Geschichten von deiner Mom, deinen Ex-Freunden, was du so im Mittelalter getrieben hast in deinem Traum.
Manchmal.
Wir kommen ganz bestimmt noch zum Thema Träumen und Vorhersagen zurück.
Und an alle, die zuhören und bis sie uns begleitet haben, vergesst bitte nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Hinterlasst gerne Bewertungen da. Und falls ihr auch eure Meinung droppen wollt oder so eine ähnliche Geschichte habt wie David Booth oder irgendwas ähnliches, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ich heiße da Paschat. Oder
Oder eine Mail an paranormal@bosepark.com. Die Adresse findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr auch so Wahrträume habt oder klarträumen könnt wie die Profis, bitte schreibt uns eure Erfahrungen. Wir würden total gerne eine Folge darüber machen, was ihr so einsendet und was ihr erlebt habt. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen. Nächste Woche gibt es eine neue Folge und ihr könnt das ganze Ding hier abonnieren, um nichts zu verpassen. Ciao.
Tschüss.
Innerhalb von 13 Jahren sterben 8 Männer. Alle haben eines gemeinsam. Sie haben an dem gleichen Projekt gearbeitet. Was eine Jahrtausende alte Mumie mit den Todesfällen zu tun haben könnte, das erzählt Marc Augustat euch und Parshad nächste Woche in einer neuen Folge. Phänomenal Paranormal ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Hosts Parshad und Marc Augustat. Skript Ilona Toller. Redaktion Julia Ilan und Katharina Fräbel. Sound und Schnitt Alexander van Bargen. Projektleitung Madeline Petri. ProducerInnen Juliane Rinne, Sue Holder und Chris Guse.